Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu nah genug der 11., glaube ich, wenn wir richtig gerechnet haben. Und es gab bei uns eine leichte Verzögerung im Abfahrtsplan. Also wir sind etwas später dran, vielleicht mit der Folge, als wir es hätten sein wollen. Das hat aber damit zu tun, dass ein Teil von nah genug, nämlich Team Rudolf, hatte so eine etwas schwierige gesundheitliche Zeit.
Das
Das war ein
stimmt.
bisschen mit Aufregung verbunden und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass uns allen der Kopf woanders stand. Aber das ist alles insgesamt glimpflich ausgegangen. So, ich gucke mir meinen alt gewordenen Vater jetzt gerade über Skype an und er sieht aber putzmunter aus. Sozusagen alle Faktoren mal alle Umweltfaktoren mal eingerechnet, sieht er noch ganz gut aus.
Das fängt ja schon. Aha, du spielst dich ein.
Ich
Du
spiele mich schon mal ein.
lieferst schon Beispiele, ja?
Ich liefere jetzt schon sozusagen, ich tease schon so an, denn wir haben uns auch wie immer natürlich auf ein Thema verständigt. Genau, nah genug natürlich der Vater-Sohn-Podcast mit mir. Ich bin Martin Lüthe und da sitzt
Rudolf Flüte.
genau der Alte. Und ja, und das Thema heute ist Beleidigung und beleidigt sein. Ne? Haben wir uns überlegt.
Ja, haben wir uns überlegt.
Und gab es eigentlich einen konkreten Anlass oder hast du dir, warum ist uns das eingefallen?
Also erstens meine ich, dass unter der Hand sehr oft über Beleidigen und Beleidigtsein gesprochen wird, manchmal unter anderen Begriffen, aber das ist ein sehr viel diskutiertes Thema in unserer gegenwärtigen kulturellen Debatte. Und zufällig habe ich vor einiger Zeit einen sehr interessanten Satz zu diesem Thema gelesen. Und da mich dieser Satz einerseits interessiert, andererseits auch irritiert, habe ich gedacht, das bespreche ich mal mit Martin. Dann kriegt man immer eine neue Perspektive. Ich sage dir den Satz jetzt mal zur Einstimmung. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört oder gelesen habt. Ich weiß auch nicht genau, von wem er ursprünglich stammt. Er lautet so: In einer freien Gesellschaft ist das Recht, jemanden zu beleidigen, viel wichtiger als das Recht, nicht beleidigt zu werden.
Okay.
Ja, das finde ich nachdenkenswert, denn es setzt ja gewisse Akzente. Es
Genau.
setzt die Akzente etwa derart: Im Zweifel für die Beleidigung.
Genau.
Und so wie ich dich einschätze, findest du diese Akzentsetzung vermutlich nicht so einleuchtend.
Nee, also was aber auch einfach damit zu tun hat, dass ich immer so ein bisschen zögerlich werde bei diesen. Ja, bei diesen sehr allgemeinen Sätzen zu der freiheitlichen Demokratie, ne? Weil das ja immer sozusagen mit einer eigenen politischen Agenda schon kommt. Und das ist ja sozusagen, ja, eben auch gerade Teil der gegenwärtigen Debatte, dass man sich immer auf die vielbesungene Freiheit beruft und eben zu der Freiheit auch gehört, dass man im Prinzip alles sagen kann, egal ob es Leute beleidigt oder verletzt oder herabwürdigt oder sowas. Weil das ist eben so in unserer Gesellschaft und das ist schon immer so gewesen und das ist eben
Genau, ich
Freiheit.
dachte mir, dass das genau ein heißes Thema wird heute.
Genau, ja, nee, und ich glaube, für mich wäre es einfach so, ich würde da immer wie bei allem unterscheiden wollen und ich glaube, es gibt Kriterien, die man da durchaus ranziehen sollte, um sich eben zu überlegen, ob Beleidigung denn immer das Gleiche bedeutet, abhängig davon, wer beleidigt und wer beleidigt wird. Und da glaube ich eben, dass das eben eindeutig nicht der Fall ist. Aber das ist, glaube ich, das ist so eine Perspektive, die ich hier auch schon mehrfach habe anklingen lassen, dass ich glaube, dass bei der gerade so bei diesen Zusammenführungen von jemanden beleidigen oder jemanden ja, also herabwürdigen, wenn bei gleichzeitigen Berufen auf die Freiheit der demokratischen Gesellschaft, das ist mir immer so ein bisschen suspekt. Ich glaube, dass Beleidigung Ich halte das nicht für so ein hohes Gut, wie das dann immer ausgerufen wird. Das ist mir sehr suspekt, wenn Leute so auf ihr Recht pochen und das Recht so wichtig finden, Leute zu beleidigen.
Ja,
Das finde ich
das
total
eben.
komisch.
Gut, also pass auf. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht,
Ja, na Logo.
weil ich auch gedacht habe, du bist da in strenger Opposition. Und ich will deshalb versuchen, den Satz so zu deuten, dass man sinnvoll darüber reden kann.
Okay, tu
Ja,
es.
also zunächst einmal. Der Satz spricht nicht von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern von einer freien Gesellschaft. Und das verstehe ich so, eine Gesellschaft, in der die freie Meinungsäußerung ein hohes Gut ist.
Ja.
Nun muss man sagen, wenn die freie Meinungsäußerung kein absolutes Gut ist, dann muss man sie abwägen können gegen andere Werte, zum Beispiel die Würde und Selbstachtung eines Menschen. Das, glaube ich, ist unser Konfliktpunkt, ne? Ist in einem bestimmten Zusammenhang die freie Meinung, das Recht auf Meinungsäußerung, auf freie Meinungsäußerung wichtiger oder weniger wichtig als das Recht eines Einzelnen, eines besprochen oder angesprochenen Menschen darauf, in seiner Würde und Selbstachtung nicht eingeschränkt zu sein. Also das wäre ich, meine ich, ist der Konfliktpunkt. Und da würde ich spontan immer Leute verstehen, die sagen, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Meinungsäußerung so wichtig ist, dass das andere Gut darunter rangiert. Also würde man spontan sagen, niemand hat eigentlich das Recht, seine freie Meinung zu äußern, wenn es denn dazu führt, dass jemand anders beleidigt wird. Ja? Also der erste Ausgangspunkt wäre, wir stimmen da völlig überein. Aber mir sind Bedenken gekommen. Und ich will das an einem Beispiel machen. Zu unserer Kultur gehört nicht seit ein paar Tagen, sondern seit Jahrhunderten eine literarische Form, die man Satire nennt. Und es gehört zur Satire schon, dass man in ziemlich heftiger Weise sich lustig macht über einen kritisierten Gegner. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Satiriker ein ernstzunehmender Mensch ist, der nicht einfach nur mal gerne Leute heruntermacht, sondern damit Ziele verfolgt, dann könnte man in meiner Tradition sprechend sagen, die Satire kann ja auch das Ziel verfolgen, zum Beispiel politische Aufklärung zu betreiben. Also zum Beispiel einen ungerechtfertigten Herrschaftsanspruch durch satirische Enthüllung und Bloßstellung einzuschränken oder in Frage zu stellen. Dann hätte sozusagen die Satire eine aufklärerische Funktion. Und wenn die Satire eine aufklärerische Funktion hätte, könnte man also sagen, kann es Situationen geben, in denen das Gut der politischen Aufklärung wichtiger ist als der Anspruch des Kritisierten, also des politischen Akteurs, darauf, dass seine Würde und seine Selbstachtung unverletzt bleibt. Und dann, glaube ich, ist die Frage nicht mehr so klar zu beantworten, dass man dann in jedem Fall sagt, nein, man darf auch in diesem Sinne dann nicht in der Satire einen Menschen beleidigen.
Nee, also, und sehe ich auch genauso wie du. Also habe ich nichts gegen. Also ich würd eben sagen, es kommt, also für mich ist immer das Problem, in diesen Absoluten zu reden, ne? Und die Leute, die das tun, die sind mir suspekt, weil die Leute, die das gegenwärtig im Diskurs tun, die brauchen das Absolut setzen als rhetorische Figur, die brauchen das als Trick. Die müssen uns immer sagen, wenn Charlie Hebdo keine Mohammed-Karikaturen machen darf, dann ist das das Ende der freiheitlichen Gesellschaft. Ich finde, das leuchtet mir so nicht ein. Ne, das leuchtet mir so einfach nicht ein, warum man da nicht sozusagen zum einen sensibler sein kann für ja, eine Riesengruppe von Leuten, die das dann betrifft, ne? Und zwar nicht mal so ein bisschen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist da für mich eben der wichtige Punkt, den du auch angesprochen hast. Was ist sozusagen die Funktion von Satire? Ich glaube, dass das mal schieflaufen kann. Ich bin da auch immer eher, mein Gott, also sollen die Leute Satire machen und dass dann auch mal was in die Hose geht, finde ich auch. Also ich glaube, dass, also das wäre ja so das andere, ist ja dieses beleidigt sein. Da wäre ich dann auch tolerant und würde sagen, ja, manchmal gehört es vielleicht trotzdem auch dazu, beleidigt zu sein. Und nicht jede Satire gelingt und muss auch gelingen, ne? Das ist irgendwie klar. Aber ich finde, was ganz wichtig ist, und das hast du auch gesagt, so bei Satire ist halt eigentlich so ein bisschen dieses, dass man sich nicht auf Kosten von schon Ausgegrenzten, von Schwachen sozusagen lustig macht und darüber sozusagen seine eigene Normalheit und Mittigkeit und den Mainstream der Gesellschaft konstituiert, sondern das Gegenteil sollte der Fall sein. Man soll halt denen da oben, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, ne, denen den Spiegel vorhalten und sagen, hey, CDU-Abgeordnete, ist einfach nicht okay, mit Masken Deals zu machen, wenn wir hier seit einem Jahr zu Hause sitzen und ihr habt auf einmal 500.000 auf dem Konto, weil ihr da jemanden kennt, der FFP2-Masken macht oder so, ne? Das, glaube ich, darf Satire, darf man da Leute beleidigen? Hey, I'm all for it, ne? Also, und ich bin der größte Fan, das haben wir ja auch schon mal besprochen, von diesem Subgenre, was es ja auch gibt. Da sind wir noch nicht mal bei Satire, sondern von Insult Comedy. Und weil ich das eben als einen Vertrag lese, ne? Also diese Roast, da habe ich schon mal drüber gesprochen, wo Leute sich tatsächlich treffen, um sich auf besonders originelle Art und Weise und auch wirklich auf unterstem Niveau, sage ich mal,
Zu
also halt wirklich
beleidigen.
fies unter die Gürtellinie zu beleidigen. Hey, ich bin Fan davon und ich sehe auch sozusagen fast das Kathartische und das Spiel damit. Und da bin ich auch ein Riesenanhänger von so einer Witztheorie nach Freud, ne? Dass halt auch Humor und Beleidigung und so, also humorvolle Beleidigung kann halt auch unglaublich viel so, ja, so Repressives eben einfach mal
Aufbrechen.
artikulierbar machen, genau, und
Naja.
dann auch aufbrechen, ne? Und deshalb, hey, das finde ich alles okay. Aber ich glaube, interessanterweise ist diese Absolutsetzung in diesen Beispielen, um die es dann immer geht, ne? Wenn sozusagen das Ende der Freiheit aufgerufen wird, da leuchtet sie mir dann in vielen Einzelfällen überhaupt nicht ein. Also warum brauche ich heute noch rassistische Karikaturen? Weißt du, oder warum brauche ich heute noch vier weiße Leute, die im WDR über Rassismus sprechen und über, ne, das Paprikaschnitzel mit Soße sprechen und sich darüber mokieren? Und dann, aber das ist ja der Punkt, ne, dann extrem beleidigt sind, wenn sie dafür hart kritisiert werden. Und da finde ich erstens sozusagen mit zweierlei Maß gemessen, wenn du jemanden beleidigst, ob gewollt oder nicht, dann sei nicht selber beleidigt, wenn du kritisiert wirst, Nummer eins. Ne? Und
Ich stimme mich auch zu.
das Zweite ist eben, Macht ist total wichtig. Und sozusagen beleidige ich jemanden einfach sozusagen in so einer Alltagssituation und das widerfährt mir mal. Ey, was macht denn das? Ob jetzt im Straßenverkehr mich jemanden Hurensohn nennt, das belastet mich doch nicht sozusagen 3 Tage später. Das macht doch nichts mit mir. Wenn ich aber jetzt sozusagen ständig sozusagen aufgrund zum Beispiel von meiner Hautfarbe Witze erfahren muss, über mich lustig gemacht wird, dann ist das ein anderes Thema. Das hat was mit Macht zu tun, das hat was mit Strukturen zu tun und mit Ausgrenzungsmechanismen zu tun. Und da glaube ich, das sind eben wichtige Kategorien bei der Beurteilung dessen, was Beleidigung darf und wie sich Beleidigen zur Freiheit verhält. Weil wir ja immer die Frage noch stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und das ist, glaube ich, so das, weswegen ich immer so ein Problem habe, das so absolut zu
Ja,
beantworten,
gut.
weil das wirklich auch so ein Taschenspielertrick ist.
Akzeptiere ich. Ich akzeptiere als Kritik und will jetzt sozusagen, das Ganze dient bei mir dazu, dass ich die ganze Problematik etwas differenzierter wahrnehme. Ja? Deshalb werde ich schrittweise versuchen zu konkretisieren, welche Kriterien man sozusagen formulieren kann, um zwischen erlaubter und nicht erlaubter Beleidigung zu unterscheiden. Und jetzt greife ich ein Element von dir auf, nämlich ich sage, vergleichsweise unproblematisch ist es, wenn zum Beispiel im Rahmen einer Satire machtvolle Individuen oder Personen sozusagen beleidigt werden, weil man da unterstellen kann, was zum Beispiel Tucholsky voraussetzt bei einer guten Satire, dass der Satiriker Idealist ist, der Gutes erreichen will und in dem kritisierten, dem satirisch behandelten Gegenstand, also einer Person oder einer Institution, ein Hemmnis sieht auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft. Also wäre ein erstes, erste Einsicht, man muss unterscheiden, ob derjenige, der da jemanden oder etwas beleidigt, also etwas eine Institution beleidigt, ob der gewissermaßen erstens eine ernsthafte, positive Zielsetzung verfolgt und zweitens derjenige, der in einer mächtigen Institution arbeitet oder selber ein mächtiger Mensch ist, der muss mehr aushalten an Beleidigung als jemand, der das nicht ist. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde Letzterem auf jeden Fall zustimmen. Ersterem weiß ich immer nicht.
Ja,
Es,
was ist
das,
Erstes?
ja, das Erstere ist das, was du gesagt hast, mit dem diese positiven,
Ach
also
so, ja, gut,
diesen
da habe ich nur
Drive zu einer
Tucholsky umschrieben.
besseren. Hä?
Da habe ich nur Tucholsky umschrieben.
Ja, aber genau, aber ich finde dieses Idealistische, ne, also mit dem Idealismus und so, ich finde, ja, okay, bei politischer Satire ist das vielleicht ein Faktor, aber ich finde, da kann man auch einfach mal sagen, also da kann man, finde ich auch, also da würde ich immer sagen, die Institution, die kritisiert wird, ja, und die Leute, die Individuen, die halt die Macht innehaben und irgendwas verkackt haben, die dürfen auch einfach mal meiner Meinung nach auch mal beleidigt werden. Ja, das ist dann halt, das ist dann, also die Frage ist ja dann auch immer eine von wo und in welchen Kontexten, ne? Also ist natürlich, also bei Satire, wie gesagt, das kann dann auch mal nichts gelingen und dann kann man, und auch wenn man dann das Gefühl hat, ja, da wollte was Positives bewirkt werden, dann ist das irgendwie, dann ist das schön und gut, aber das, ich glaube, Letzteres wäre mir wichtiger, dass man halt so klar macht, ja, da muss man halt was aushalten können und dann braucht man vielleicht ein bisschen dickes Fell. Und wenn wir natürlich über Satire reden, dann ist ja sozusagen eigentlich das Ziel eingeschrieben. Also sozusagen in Satire, ob die jetzt gelingt oder nicht, die will ja automatisch immer was aufdecken. Sonst ist es ja
Ja,
keine
klar.
Satire, ne? Sonst ist es ja einfach Beleidigung. Also ich finde, es ist etwas anderes natürlich. Ist so eine andere Frage, ob jetzt, weißt du, Spahn musste sich ja schon vor einem Jahr beschimpfen lassen, also sozusagen auch von Corona-Leugnern und so, und konnte nicht mehr vor die Tür gehen und so. Das ist natürlich ein anderes Problem, ne? Da reden wir jetzt nicht, das ist ja nicht politische Satire.
Nein, nein, nein.
Ne? Also das ist wiederum was anderes.
Also jemanden bedrohen ist sowieso was anderes als jemanden
Genau,
beleidigen.
und das ist eben auch was natürlich super schnell ineinander übergeht, wenn man jetzt sozusagen über Strukturen auch nachdenken. Aber
Ja,
klar,
gut.
sagen wir es mal so, ich unterschreibe halt das, was du jetzt bisher da an Konkretisierung vorgeschlagen hast. Da bin ich voll dabei.
Gut. Dann kommt eine zweite Frage, also zweiter Themenbereich in dem Zusammenhang. Ich stelle das mal als Frage. Wenn jetzt jemand selber Macht hat, und sei es zum Beispiel auch nur die Macht eines etablierten Fernsehakteurs, hat der dann an sich selber kritischere Maßstäbe zu richten, als wenn jemand einfach als Privatperson mal jemand verspottet?
Ja, also du meinst jetzt so quasi medienrechtlich oder so?
Nein, nein, ich meine das, also gut, wir haben, glaube ich, im ersten Fall, als wir vor mehr als einem Jahr anfingen, haben wir, glaube ich, über Political Correctness gesprochen und da hattest du gerne mal so Dieter Nuhr ins
Ja,
Spiel
genau.
gebracht,
Okay,
ja?
aber
Also, pass auf, der dient mir jetzt als Beispiel, ja? Über den kann man vieles sagen, mich interessiert aber nur folgender Fall oder folgender Aspekt. Das ist ein Mensch, der über die Medien sehr viel Einfluss hat, auch in seinen öffentlichen Auftritten. Würdest du sagen, und ich spreche ja jetzt hier als Philosoph und versuche über die Ethik des Beleidigens mit dir zu sprechen, würdest du sagen, ein solcher Mensch in dieser Funktion hat bezüglich der Frage, wie beleidigend darf ich denn sein, selbstkritischer zu sein, als jemand, der einfach mal bei einer Kneipentour ein bisschen was vor sich hin schimpft.
Also ich würde da einfach sagen, weiß ich nicht, muss ja die Person selber wissen. Ne, ob er jetzt Dieter nur selbstkritischer sein muss, weiß ich gar nicht. Was halt Dieter nur wissen muss, im Gegensatz zu mir, wenn ich jetzt besoffen in der Kneipe schimpfe oder halt im Auto den oder die Person, die da vor mir fährt, verfluche, ja, dass das natürlich eine andere Reichweite hat. So, und das ist, würde man jetzt denken, dass in dem Moment, also alles, was ich hier sage, ja, weiß nicht, ob ich mir das besser überlege, als wenn ich jetzt mit Freunden skype, aber wünschenswert wäre es ja, denn wir wissen ja nicht, wer uns zuhört, ne?
Ja.
So, und bei Dieter Nuhr ist das doch ganz genauso. Das heißt, eigentlich würde man erwarten, der versucht zumindest, das ist ja sein Job und so, und der verdient damit ja auch einen Haufen Geld und sozusagen die Aufmerksamkeit ist ja jetzt nicht bei dem so, dass er sich dann wundern muss, oh, dass die Leute überhaupt hören, was ich sage. Ich meine, er wird halt vom Fernsehen dafür bezahlt, dass die Leute ihm zuhören dabei, was er sagt. Ne? Das heißt, den kann das nicht überraschen. Und dann würde man erwarten, dass der ein Bewusstsein dafür hat, dass das, was er sagt, auch irgendwo ankommt. Ne? Und dass, wenn man dann Sachen sagt, die als beleidigend empfunden werden, ja, von vielen Leuten, und das ist ja nicht, wenn einer sich beleidigt fühlt, das ist dann immer das Argument von so Leuten wie Dieter Nuhr, die sagen dann immer, drei Hanseln bei Twitter sind dann böse und dann wird daraus der berühmte Shitstorm, ne? Das ist ja auch so ein Unwort, ne? Und dann wird man, Achtung, neues Lieblingswort dieser Leute, gecancelt, ne? Dann wird man gleich gecancelt, aber der ist ja nicht gecancelt. Der Punkt ist ja, Dieter Nuhr macht seine Fernsehsendung weiter. Also braucht er von canceln überhaupt nichts zu reden. Wenn man kritisiert wird für das, was man sagt, weil man in der Öffentlichkeit was gesagt hat, was manche als beleidigend finden, dann ist das Teil des öffentlichen Diskurses. Und bei Dieter Nuhr ist ein Paradebeispiel für jemand, der darauf extrem beleidigt reagiert. Und das ist nämlich der Punkt, ne? Der müsste mal mit dem Spiegel reden. Denn sein Argument ist ja immer, wir leben in so einer Gesellschaft von so empfindlichen Leuten. Und wer ist der empfindlichste von allen? Dieter Nuhr. Und
Gut,
das.
also das kann gut sein. Das
Aber
kann
das
gut sein.
gilt nicht nur für Dieter Nuhr. Das gilt nicht nur für Dieter Nuhr, denn das ist ja ein ganz, das ist eine ganz, das ist eine Figur des politischen Diskurses. Im Amerikanischen heißt das Snowflakes. Ne? Das ist ein eigenes Wort, sozusagen ein neues Idiom in der amerikanischen Sprache, womit die neue Rechte den politischen Gegner beschreibt. Und genauso wird das ja auch konzipiert. Das ist immer der politische Gegner. Ne? Das sind nicht einfach Leute, mit denen man über sozusagen die Ausführung, ja, einer demokratischen Gesellschaft redet, sondern das sind politische Gegner, ja, die
Und die heißen
progressiv.
Snowflakes.
Die heißen bei denen Snowflakes und zwar deshalb, weil die sozusagen wie Schneeflocken nichts aushalten.
Also,
Ne? Weil die nichts aushalten, weil die immer schmilzen. So. Ne? Und wer sind die
verstehe ich.
größten Snowflakes überhaupt? Halt Neokonservative, also Alt-Right-Leute oder, ne? Nimm doch mal Trump. Trump ist doch die größte Schneeflocke von allen. Der ist doch immer zu beleidigt gewesen, hat Inz und Kunz in seinem Leben schon verklagt, sobald man ihn schief anguckt. Das ist doch dann komisch, wenn die Leute rumlaufen und sagen, die sind aber immer alle beleidigt. Wir leben in so einer Kultur von Beleidigten. Das ist das, was mich daran stört. Deshalb, ey, Dieter Nuhr soll das machen, was er für richtig hält. Aber es ist doch klar, wenn man so wie Dieter Nuhr Erfolg hat, weil man sich über Leute lustig macht, ja, und das ist ja auch egal, das kann ja auch jemand sein, der sich über andere Leute lustig macht, dann ist doch Teil davon, dass wahrscheinlich die Leute, über die man sich ständig lustig macht, einen nicht so gut finden. Das muss man doch dann
Könnte gut sein,
aushalten.
ja,
Ne, das
könnte gut
müsste man
sein.
doch dann aushalten können.
Ja,
Ne? Also.
stimme ich dir zu. Meine These schärfer verstanden. Es geht mir nicht darum, was ein bestimmter Satiriker macht, tatsächlich macht, wie er sich tatsächlich selber versteht, sondern ob man jetzt als Kulturphilosoph oder als Ethiker ihm gegenüber moralische Ansprüche hat. Also ihm zum Beispiel sagen könnte, na hör mal, das geht jetzt zu weit. Ja, das geht jetzt zu weit. Du sollst nicht hemmungslos auf irgendwelche Leute einschlagen, die sowieso schon am Rande der Gesellschaft existieren oder es sowieso schwer haben, sich in der Gesellschaft wohlzufühlen. Das wäre eine für einen Philosophen jedenfalls interessante Frage, ob gewissermaßen bei der Frage berechtigter Beleidigung von anderen Menschen und Institutionen es formulierbare Kriterien gibt, wo sozusagen rote Linien mit markiert werden.
Genau, aber
Nicht?
da ist doch dann nur, finde ich, gar nicht so ein gutes Beispiel. Und die Lisa Eckert ist dann auch kein gutes Beispiel, weil da sind wir uns ja super einig. Das ist ja, also das hat ja auch mit politischer Satire nichts zu tun. Also das mag ja die Lisa Eckert von sich denken, dass sie das macht, aber das macht die natürlich gar nicht. Das ist
Ich
ein,
weiß sowieso gar nicht, was die
genau,
macht.
und über
Also ich
die,
weiß, wer das ist, aber ich
ja,
habe das nie
deshalb reden wir
verstanden.
jetzt auch nicht darüber. Dann ist doch das bessere Beispiel, und das ist doch dann für dich bestimmt auch spannend und diffus und diffizil, ist doch das dieses Beispiel dann von Jan Böhmermann und der Kritik an Erdogan, oder?
Ja, das wäre ein gutes Beispiel. Gut, dann
Ja.
sag mal, wie du das beschreiben würdest. Ich dachte dir dann, wie ich das beschreiben würde.
Na, ich glaube, dass es halt, also ich fand, dass das, ich glaube, dass das möglich sein sollte, diese Art von Kritik, also diese Art von Song in Deutschland aufzunehmen. Das war ja, glaube ich, ein Song, ne, oder ein Gedicht,
Ein
ne?
Gedicht.
Ein Gedicht, diese Art von Gedicht. Ich fand es aber auch geschmacklos. Und ich fand es deshalb geschmacklos, und das war ja auch sozusagen bestimmt auch intendiert, ne? Also man muss ja auch, also bei diesen MedienmacherInnen muss man sich ja auch immer klar sein, dass sozusagen diese Echos mittlerweile sehr gewollt sind, ne?
Ja,
Also
ja, ja.
sozusagen die Debatte
Klar.
selbst, also dass man genau weiß, dass das wird jetzt im Amerikanischen nennt man das ja so eine Outrage-Kultur, also es wird
Ja.
auf jeden Fall jemanden geben, der
Es
darauf
gibt viele
anspricht.
Leute, die sich hier aufregen und das
Ja,
sollen sie auch.
genau, und das sollen sie auch, weil dann ist man sozusagen, da wird mal besprochen, und das ist ja auch klar. Also wenn man sich jetzt mal Böhmermann vorstellt als Person des öffentlichen Lebens vor diesem Skandal und danach, das sind ja Welten, also an Bekanntheitsgrad, ne? So, das heißt, das ist sozusagen schon mal ein Effekt. Ist sozusagen das Besprochenwerden ist immer schon mal da. Ob ich fand das übertrieben, dass dann da irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, dass da sozusagen von hoher politischer Seite sozusagen dann da irgendwie auch, dass dann immer PolitikerInnen sich berufen fühlen,
Ja, sogar
ne?
die Kanzlerin.
Die Kanzlerin ihn da irgendwie einzunorden oder so. Das hatte natürlich was dann mit der sozusagen geopolitischen Situation in diesem Moment auch viel zu tun
Ja.
und der Tatsache, dass man Erdogan brauchte. Aber ich fand das im Kern rassistisch. Ich fand das im Kern rassistisch und deshalb auch absolut verurteilbar. Und dann finde ich, dann ist das natürlich Sache des Künstlers, ne? Dann muss der Böhmermann halt sagen, ja, ich stehe dazu. Ihr könnt das rassistisch finden, ich sehe das nicht so. Dann führt man halt eine Debatte darüber, was Rassismus ist. So. Ich glaube, dass die allermeisten Leute, die sich mit Rassismus befassen, hier sitzt ja nun einer, sagen würden, das war rassistisch so. Dann ist halt, und dann sind wir bei dieser nächsten spannenden Frage. Aber darf es sozusagen, also wie ist das Verhältnis von politischer Satire und rassistischen
Ja.
Elementen? Ne? Und das ist dann so, dann bin ich halt vielleicht ein Sensibelchen, aber ich würde dann immer sagen, ich finde politische Satire besser, wenn sie ohne auskommt.
Ja,
Weil
verstehe ich
sozusagen,
auch gut.
ne, weil damit ist doch nichts über Erdogan gesagt, außer dass man ein uraltes rassistisches Klischee bedient. Ich wiederhole das auch nicht. Ich finde das wirklich auch widerlich. Und
Ja, gut, da sind wir.
es ist mir auch zu billig, weil es auch so kalkuliert ist. Also das nervt mich dann halt auch. Das ist für mich auch eben kein guter Witz. Und warum? Weil man damit Jens und Uwe und jeden, weißt du, da so schulterklopfend vom Stammtisch sich an Bord holt. Und das sind nie die Leute, mit denen ich unbedingt im Boot sein wollen würde, wenn es um Witze geht. Also weil was Uwe und Jens lustig finden, will ich meistens gar nicht lustig finden.
Ja gut, jetzt müssen wir uns eigentlich, ja, jetzt müssen wir uns eigentlich vorab bei allen möglichen Hörerinnen und Hörern entschuldigen, die Uwe heißen. Das heißt Uwe und Jens, also nur Hörer, nicht Hörerinnen, denn
Genau.
da gibt es ja keine, die Uwe und Jens heißen. Ja, pass auf, also wir sind unter dem Strich, was dieses Erdogan-Schmähgedicht, so hieß das ja, betrifft, einig. Aber ich würde es anders akzentuieren. Mein Einwand dagegen ist, man kann einen Diktator auch heftig angreifen, aber man muss ihn dann in seiner Rolle als Diktator angreifen. Man muss nicht hauptsächlich über unterstellte sexuelle Perversionen seltsame Vorlieben auf alle möglichen
Naja, und
Gebieten reden.
türkisch sein, ne? Das ist ja
Ja,
das
ich weiß,
Element. Ja,
ja
doch.
gut. Also dieses rassistische Element war jetzt sozusagen nicht sozusagen in meinem Fokus, nicht?
Okay.
Ich leugne nicht, dass das auch da drin ist.
Ja.
Für mich wäre jetzt ein weiteres Kriterium, also ich bin ja so ein Prinzipienreiter, ja. Für mich wäre ein weiteres Kriterium, wenn eine Satire oder eine andere Form von struktureller Beleidigung oder absichtlicher Beleidigung oder zielgerichteter Beleidigung moralisch gerechtfertigt sein soll, dann muss sie sich sozusagen auf den Kern dessen beziehen, worum es hier geht. Wenn jetzt jemand als Politiker kritisiert oder satirisch behandelt wird, dann muss es um ihn eben als Politiker gehen und nicht als Privatperson, die vielleicht irgendwelche komischen Vorlieben hat, nicht?
Ja.
Und das wäre für mich ein
Ja,
Ausschlusskriterium.
interessant. Ja, da bin ich dann weniger streng sogar. Also ich finde, da kannst du auch mal um die Frisur gehen.
Ja,
Also,
das finde ich völlig daneben.
ja, solange das nicht strukturell ist, weil ich finde, es wird ja, also es gibt, wir haben ja nicht das Problem, dass Leute reihenweise aufgrund von ihrer Frisur halt diskriminiert werden. Also ich finde, also das, ich würde da immer nach Strukturen gucken. Also klar, wenn jetzt also das ist ja auch immer so gemacht worden. Wenn man sich so diese Satirepuppen anguckt, dann sind die ja immer so sehr akzentuiert, ne? Also
Ja
wenn
gut,
du
das
dann,
nennt man ja Karikatur,
ja,
ne?
oder Karikaturen,
Hm,
genau.
ja, Gut,
Aber
können wir auch drüber
Karikaturen,
reden.
ja genau, funktionieren ja auch so und da werden ja auch immer die Sachen rausgestellt, die sowieso schon so ein bisschen exponiert sind. Also ja, aber gut, das ist natürlich für mich so. Ich würde da sehr, weil du willst immer über die Prinzipien reden und ich würde da wirklich sehr, also Haare ist okay. Ich glaube, Übergewicht finde ich nicht okay, ne? So.
Gut.
Ja, das hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, dass ich zum Glück noch viele Haare habe und aber gleichzeitig auch viel Bauch.
Ja, will ich mal glauben. Will ich mal glauben. Pass auf. Bei Satire, Entschuldigung, bei Karikatur fällt mir sozusagen ein Familienwitz ein, den wir vor 40 Jahren hatten, glaube ich, oder 30. Nämlich, ich bin ganz Ohr.
Ja, genau. Ich bin
Na?
ganz Genscher.
Ja, ich bin ganz Genscher, habe ich da gesagt. Und ihr habt sofort, obwohl ihr ja noch Kinder wart,
Ja.
sofort verstanden, was ich meinte.
Ja,
Dass
genau.
ich bin ganz Ohr sagen wollte.
Ja.
Und das zeigt, man hat den armen Genscher wegen seiner etwas großen Ohren dauernd verspottet.
Ja.
Und der damalige Kanzler Kohl hieß Birne und wurde in den Karikaturen auch sehr mit einem sehr
Ja.
birnenförmigen Gesicht gezeigt. Ja. Das ist doch beleidigend.
Ja.
Ja, und die Frage ist, wenn ich jetzt mein Kriterium ernst nehme, dürfte das eigentlich nicht sein.
Genau.
Na? Denn was jemand für eine Kopfform hat und was er für eine Ohrform hat, ist für seine politische Aktion nicht von Bedeutung.
Ja.
Insofern würde ich sagen, ich muss dieses Kriterium beschränken auf die sprachlich auftretende Form von Beleidigung, denn Karikaturen kann ich nicht guten Gewissens insgesamt ablehnen und sie bestehen ja darin, dass man auffallende Merkmale physischer Art an Personen überzeichnet. Also der damalige oder ehemalige französische Präsident Charles de Gaulle hatte eine sehr auffallende Nase und
Ja,
die
klar,
wurde
aber müsste,
immer total
aber kann man
überzeichnet.
da nicht, müsste man nicht zu sehr, ich würde dann immer unterscheiden zwischen solchen, die dann individuell sind oder eben zum Kollektiv werden. Das ist halt was anderes, wenn jetzt jemand eine auffällige Nase hat, ja, oder man ruft halt dieses alte antisemitische
Ach
Stereotyp
so.
auf. Ne? Ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich meine, Helmut Kohl steht ja jetzt nicht sozusagen sinnbildlich für Birnendeutsche, ne? Birnendeutsche oder so. Ne? Das ist ja dann was anderes. Ne?
Und
Also,
Genscher nicht für Ohrendeutsche.
und auch nicht für Ohrendeutsche. Ja, und Segelohren ist vielleicht ein Grenzfall. Ja, klar. Ich meine, ich weiß ich nicht, aber ich finde halt ganz allgemein, ist es doch so individuelle Charakteristika. Die würde ich jetzt immer sagen, wenn man halt zur Person des öffentlichen Lebens wird, dann kann man sich schon mal drauf gefasst machen, dass das den Leuten auch auffällt, ne? Oder man tut halt alles dafür, dass es ihnen nicht auffällt, was dann aber auch immer so ein bisschen, finde ich,
Ja,
lächerlich
und
wirkt.
wärst du dann folgender Ansicht, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss eben damit rechnen, dass wenn er zum Beispiel eine auffallende Nase oder große Ohren hat oder eine besondere Kopfform, dass jetzt alle Zeitungen ihn oder sie so abbilden. Das
Ja, bei ihm
muss man
oder.
einfach akzeptieren.
Aber das ist ja auch nicht so. Also, ich meine, es ist ja nun auch nicht so, als kämen diese Karik. Also, weil bei Kohl ist es ja was anderes. Der ist ja dann auch Bundeskanzler. Dem wird doch hoffentlich bitte mal egal gewesen sein, ob in der Karikatur, in der FAZ oder in der Süddeutschen, ob da immer mal eine Birne aufschlägt. Und
Naja,
weißt
pass
du,
auf,
so.
es geht nicht um die Frage, ob ihm das tatsächlich egal gewesen ist, sondern um die Frage, ob du sagen würdest, man darf dann auch erwarten, dass jemand, der sich so in die Öffentlichkeit begibt, damit souverän umgeht, dass er immer so überzeichnet wird.
Ja, also ich glaube, weiß ich nicht, weiß ich gar nicht. Man darf dann auch erwarten, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, so aus der Sicht der Leute ist es doch so, ist doch, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit geraten würde, weiß ich gar nicht, das sind meine, ja, ich hatte auch abstehende Ohren, die sieht man jetzt wegen der Haare vielleicht nicht. Meine
Mir noch
Größe,
nie
meine
aufgefallen.
dicke, ja gut, aber wir haben auch alle so Riesenohren. Also insofern ist sozusagen bei uns der Genscherwitz ja fast sozusagen kathartisch in dem Sinne, dass wir auch Betroffene sind. Ne? Also,
das stimmt, aber ich habe auch das habe ich nie so gesehen.
ja, aber das ist doch interessant. Ja, gut, und ich glaube, klar, so Sachen, die werden dann halt gespiegelt. Aber ja, mein dicker Bauch oder so ist jetzt ja gerade akut so, dann wäre das halt so. Also, es ist, ich finde dann natürlich immer, ist da bestimmt auch komisch, das zum ersten Mal zu sehen. Und ja, ist es immer elegant? Nein, aber das ist halt eben, sind Karikaturen elegant und ist das sozusagen ein primäres Merkmal von politischen Karikaturen? Ja, nicht, dass sie elegant sein wollen, ne?
Nee, nee, nee,
Sondern
also ich.
überzeichnen und überspitzen und das ist ja völlig. Aber es gibt ja tatsächlich auch so Fälle, ne? Es gibt, man hört das ja manchmal, ich weiß gar nicht, oder das ist irgendwo, ich weiß nicht, ist das in einem Roman oder also es gibt diese, irgendwo gibt es das doch auch, diese, es gibt doch diese Straßenkarikaturisten, ne? Die halt sozusagen. Jetzt, ne, also an so berühmten Orten, weiß nicht, ne, vor Montmartre oder Disney World oder was weiß ich, die einen so als Familie schnell mal malen oder auch kleine
Ja,
Kinder schnell mal malen
ja.
und die halt auch so Karikaturen malen, also ganz so bewusst
Also, ja, das finden die
akzentuieren.
Leute dann lustig.
Ja, nicht nur lustig, die teilweise entdecken die dann auch erst, was so
Ah,
andere
gut.
Leute an ihnen sehen. Und
Ah,
finden
also
das
gut.
deshalb dann ganz furchtbar, ne? Weil die dann auf einmal Riesenhorn haben oder Hasenzähne oder, ne? Und das ist natürlich, manches nimmt man ja selber auch nicht wahr. Also du hast ja auch Riesenohren und anscheinend ist es nicht was, was dir jetzt ständig auffällt.
Nee, ehrlich gesagt ist es ist überhaupt nur deshalb in mein eigenes Blickfeld geraten, weil meine Haare jetzt seit geraumer Zeit sehr rückläufig sind. Vorher hatte ich ja die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu gestalten, nicht? Aber gut, jetzt greife ich das auf. Das hilft mir nämlich dabei, meine Kriterienwut noch ein bisschen zu befriedigen. Man könnte sagen, auch Karikaturen haben zwar auf einem anderen Gebiet als diese politische Satire doch auch möglicherweise aufklärerische Möglichkeiten, indem man den Leuten sagt, du bist zwar ein ganz netter Typ, ja, insgesamt, aber du hast sehr komische Ohren. Und es gehört ja schon zu den Aufgaben eines Menschenlebens, dass man über sich selber, über seine psychische, intellektuelle, moralische und auch vielleicht über seine physische Verfassung einigermaßen ehrlich mit sich umgeht. Und manchmal muss einem da auf die Sprünge geholfen werden, wenn nämlich Leute sich für unendlich schön halten und sehen nicht, dass sie eine riesen Nase zum Beispiel haben. Ne? Gut, ja, leuchtet mir ein, leuchtet mir
Aber
irgendwie ein.
weiß, also dieses Runterholen, das ist jetzt auch gar nicht so ein Element. Ich finde das halt so, also ich glaube, es ist, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ich glaube, es hilft Leuten extrem, sozusagen, auch sozusagen beim Navigieren ihres Lebens, wenn sie sich selber auch humorvoll wahrnehmen. Also wenn
Gut,
sie und
das ist
über sich
ein
selber lachen können. Und ich
ja.
finde, das hilft auch extrem, wenn man beleidigt wird, ne? Dass man dann halt sagen kann, solange das bei so einer individuellen Beleidigung dann halt bleibt, dann kann man darüber halt lachen. Ich finde, es gibt jetzt, und also ich bin auch in so Freundeskreisen, wo hauptsächlich Witze auf Kosten der Leute, die da beteiligt sind, gemacht werden. Also ich muss auch ehrlich sagen, habe das auch schon mal festgestellt, das ist jetzt nicht mehr genauso meine liebste Interaktionsform. Das war mir mal lieber. Ich finde, das war schon eine Sache, auch das sozusagen typisch so noch spät Heranwachsenden so, ne, dass ich das extrem lustig fand. Sozusagen jeden auf seine Schwäche hinzuweisen und so. Und ich merke aber auch immer, wenn es tatsächlich dann darum geht, sozusagen Gemeinheit, also ich finde, es gibt ja auch sozusagen liebevolle Beleidigung und so richtige gemeine Beleidigung. Und das wäre für mich zum Beispiel auch ein möglicher Unterschied halt so, also
Ja, das
neben
sehe
der
ich auch.
politischen, sozusagen im Privaten halt,
Gut.
die wohlwollenden und die gemeinen Beleidigung. Und bei diesen gemeinen Beleidigungen, da würde ich eben sagen, alles, was eben, ja, wenn man halt davon ausgehen kann, das hört die Person halt im Zweifelsfall jeden Tag und machen wir uns nichts vor, das ist halt zum Beispiel bei schwarzen deutschen Kindern ist es so, dass die zumindest, wenn die in meiner Generation groß geworden sind, lest diese Bücher von den AutorInnen, die jetzt alle erschienen sind dazu. Das begegnet dir halt jeden
Ja,
fucking Tag,
das wissen
ne?
wir.
Und wenn man dann da auch noch der Idiot ist, der dann darüber Witze macht, ey, sorry. Also erstens, es gibt nichts Verletzenderes und es gibt auch nichts Langweiligeres. Ne? Und das finde ich, ist halt so, das ist halt das, was mich dann teilweise stört. Ne? Ich habe dann 80, habe ich ja schon mal erzählt, 80.000 Mal gehört, wie dick ich geworden bin. Und bis auf einen Witz über mich, das war Sir Lunch-a-Lot, ja, ist mir keiner hängen geblieben. So, weißt du?
Ist aber wirklich gut.
Der Sir Lancelot ist super und Respekt dafür. Und wie gesagt, ich lache darüber, ich kann da auch drüber lachen, aber über viele dieser Witze kann ich nicht lachen. Und zwar nicht deshalb nicht lachen, weil ich mich verletzt fühle, sondern weil ich so denke, ey,
Das ist
so,
doch doof,
bisschen
ne?
Arbeit an eurem Witz bitte, so, ne? Also das ist es dann halt eher.
Gut, pass auf. Ich würde gerne was aufgreifen, was du erwähnt hast.
Ja.
Und was mir auch in dem Zusammenhang wichtig ist. Und jetzt verlassen wir mal diese hohe politische Bühne und kommen wirklich, wie du ja auch schon das gemacht hast, auf den privaten Bereich, in dem ja auch beleidigt wird. Und da übernehme ich deine Unterscheidung zwischen einem sozusagen quasi liebevollen und einem gemeinen Form, jemanden zu beleidigen. Wobei diese liebevolle Sache vielleicht oft auch eindeutig als eine Art spielerische Form verstanden werden kann. In dem Zusammenhang tauchte jetzt bei dir der Begriff des Humors auf. Und du sagtest, es sei schon wichtig in einer Gesellschaft und in der Art und Weise, wie wir als Individuen mit uns selber umgehen, dass wir Humor kultivieren. Ja? Bin ich ganz auf deiner Linie. Das aber bringt mich zu folgender Frage. Wenn man unterscheidet zwischen der Empfindlichkeit und der Empfindsamkeit, dann würde ich sagen, der empfindliche Mensch reagiert nervös und gereizt auf Beleidigungen, die er erfährt. Der empfindsame Mensch kann sich schnell hineinversetzen in einen anderen Menschen und bedenkt, was er sagt, vor dem Hintergrund, dass da möglicherweise der andere beleidigt oder verletzt sein könnte. Also ich würde zwischen empfindsam und empfindlich unterscheiden. Und jetzt kommt meine Frage an dich. In meiner Sicht gibt es eine Art Spannungsfeld zwischen der Forderung, auch der Selbstaufforderung, humorvoll zu sein und einer Kultivierung eigener Empfindlichkeit. Also Scharf gesagt, kann man nicht sagen, je empfindlicher ein Mensch ist, umso weniger wird es ihm gelingen, auch humorvoll zu sein?
Ja, aber weiß ich nicht. Also, ja, aber das ist das alte Lied zwischen uns. Das sind jetzt so diese voll. Ich sehe das immer eher viel situationsbedingter. Und ich glaube, da clasht unsere Philosophie. Weil du willst das sozusagen jetzt auf so einer philosophisch abstrakten Ebene besprechen. Und wenn wir jetzt, ich würde das lebensphilosophisch aber anders sehen. Es gibt ja Momente, in denen bin ich einfach auch gerade nicht humorvoll. Hab aus anderen Gründen. Scheiße, Buch wird wieder nicht fertig, ne? Ich sitze hier im Homeoffice, alles ätzend so. Und dann komme ich raus, dann macht einer einen blöden Witz über mich. Dann nehme ich den doch nicht. Dann kann ich noch so sagen, ja, wäre besser, ich bin auch im Prinzip kein empfindlicher Mensch. Man kann halt
Nee,
mit
das stimmt.
diesen Kategorien ja operieren, aber man ist das ja trotzdem nie absolut. Ja, empfindlich und humorvoll, weiß ich nicht. Und ich glaube, man muss halt eben schon sagen, dass das Problem für mich dabei ist, das ist ja so ein Talking Point. Ne? Das ist dann, wenn man das jetzt so formuliert, ist das trotzdem wieder so ein politischer Talking Point. Die Leute sind alle so empfindlich geworden. Ich finde, das ist auch was anderes, wenn ich jetzt als, weißt du, ja, leicht zu dick geratener, weißer, heterosexueller Mann der Mittelklasse, ne, Cis-Mann, irgendwie gut bürgerlich groß geworden. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe dann nicht so diese eine Empfindlichkeit, dann ist das aber auch was anderes, als wenn ich nochmal als türkisch-deutscher
Ja,
Mensch in
ja.
Deutschland, als Frau, die ein Kopftuch trägt, ja, in
Ja.
Deutschland groß geworden bin, ja, dass ich dann darauf empfindlich reagiere, wenn ich zum
Ja.
80.000. Mal entweder deswegen tatsächlich beleidigt werde oder einen Witz auf meine Kosten mache oder ich deshalb diskriminiert werde.
Ja.
Das ist doch klar. Und von den Leuten zu fordern, die sollen doch nicht so empfindlich sein, ne, das ist das, was ich
Ja.
da,
Ah, ich
verstehst
verstehe
du?
das sehr
Deshalb
gut.
bin ich da super vorsichtig mit diesem Absoluten, die man da immer setzt. Weil das tun ja diese weißen, liberalen Philosophen, die dann so das abstrakte Politische da theoretisieren. Das ist ja auch alles schön und gut. Ja, in einer idealen Welt wären wir vielleicht alle nicht empfindlich und hätten auch keinen Grund. Aber wir leben in einer Welt von strukturellem Rassismus. Und dann dürfen Leute verdammt nochmal empfindlich darauf reagieren, wenn sie rassistisch beleidigt werden.
Da stimme ich dir völlig zu. Also
Genau,
ich
ne, nur das
damit.
ist, nur das wollte ich jetzt nur als sozusagen als mein, das ist meine Einstellung dazu und das wollte ich da ganz klar machen, weil diese Empfindlichkeitsdebatte, und wir haben da ja auch schon mal im Privaten drüber geredet, dieser Tenor gefällt mir auch immer nicht. Die Welt ist so empfindlich geworden. Das ist ja so ein, weißt du, ist halt, ich sage jetzt mal, so ein Boomer-Generation-Ding, ne? Dass ihr immer so tut, als sei jetzt nach euch die
Ich
Welt.
gehöre ja nicht wirklich dazu.
Ja, gut, du bist ja sogar noch älter.
Hm,
Also,
genau.
ne? Aber dass sozusagen ihr halt immer so denkt, boah, wir waren alle so hart im Nehmen. Ja, ein Scheiß wart ihr, ne? Also, das muss man ja auch
Ja,
sagen.
das ist jetzt auch wieder
Ah,
übertrieben.
komm, aber ganz ehrlich, ich meine, also. Wow, also da muss man wirklich nur die historischen Bücher zu lesen, wer da wie empfindlich war und so. Und das ist, glaube ich, so. Also ich finde, klar, ich bin auch eher dafür zu sagen, wären wir alle nicht so empfindlich, aber wenn wir alle nicht so empfindlich wären, dann hätten wir auch nicht alle die ganze Zeit so empfindliche Angst, gecancelt zu werden. Oder, das ist mir aber jetzt verboten worden, wenn nur mal einer sagt, dein Witz hat mir nicht gefallen. Weißt du? Verstehst du,
Gut,
was ich meine?
also ich
Ja.
völlig, völlig. Also ich hatte ja genau so eine Debatte gerne. Ich hatte mich auf so eine Debatte gefreut, weil ich mir das alles nochmal sozusagen durch den Kopf gehen lassen will, was du da denkst. Aber in einem Punkt möchte ich möchte ich auf keinen Fall missverstanden werden.
Ja.
Natürlich halte ich es nicht für einen Ausdruck von Empfindlichkeit, wenn Leute zum Beispiel rassistisch oder sexistisch beleidigt werden. Ja? Und da meine ich, würde ich, also da würde ich auch nie sagen, also hör mal zu, ein bisschen Humor ist ja nun verlangt. Nicht? Das
Jetzt
meine ich
gerade, hör
noch
mal
nicht.
auf mit dem,
Also
ne?
ja, habe ich nur einmal gemacht.
Ja, sehr gut. Ja.
Also, ich will Folgendes sagen. Du warnst ja immer davor, mit Extremfällen zu argumentieren. Aber das wäre in meiner Sicht auch ein Extremfall, wenn ich etwa sagen würde, ja, also bitteschön, liebe Afrikaner, ja, also bisschen Humor ist eben verlangt und deshalb sagen wir, wenn wir über euch reden, benutzen wir auch das N-Wort.
Ja,
Ne?
aber so
Also,
wird ja debattiert. Das ist ja genau der Punkt.
ja, aber nicht von mir.
Nee, das sage ich ja auch nicht.
Ne? Also deshalb würde ich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass das Thema sein sollte, sondern das Thema sollte sein, wie wir es eben zum Beispiel gesagt haben, ob, wenn jemand zu einer bestimmten Institution gehört oder bestimmte Macht ausüben kann, dass er mehr aushalten sollte, bereit sei, mehr auszuhalten, als er als Privatperson das machen muss. Und wenn jemand in seiner öffentlichen Rede ein bestimmtes Wirkungsfeld hat, dass er da mehr darauf achtet, dass er nicht unnötig Leute verletzt. So, und jetzt unabhängig davon meine ich, und da schienst du mir zuzustimmen, dass Humor eine wichtige Sache ist.
Klar,
Ja?
ja.
Ja. Und du möchtest nicht gerne, dass man einen Gegensatz konstruiert zwischen Humor und Empfindlichkeit.
Genau.
Nun ist aber Humor doch wohl die Art und Weise, wie ein Mensch bereit ist, sich selber auch komisch zu finden.
Ja, klar, aber ich habe das ja eben erklärt, warum mir das schwerfällt.
Aber
Und da.
du sagst doch über dich selber, du seist doch humorvoll.
Genau.
Und das fällt dir schwer?
Nee, das Humor. Jetzt reden wir, glaube ich, aneinander vorbei. Ich
Ja,
habe
kann sein.
dir eben erklärt, warum das für mich dieses Gegensatzpaar sich nicht aufrechterhalten lässt, so wie es gerade immer diskutiert wird.
Aha, ja, gut.
Das habe ich doch erklärt und das ist doch, glaube ich, wichtig, dass man sagen muss, wir müssen vorsichtig sein mit diesem Absolutsetzen, weil es eben eine öffentliche Debatte gibt, in der das genau so funktioniert. Dass den einen immer vorgeworfen wird, sie seien ja so empfindlich, wenn man mal ein rassistisches Stereo, wenn man da mal ne, das alte Wort für Paprikaschnitzel gesagt hat, dann stellen sich immer alle, sind dann so empfindlich. Ne? Und das ist ja, das ist das, wovor ich jetzt warne.
Also, ja gut,
Ne? Weil das.
da sind wir ja nicht weit auseinander.
Wir sind ja nicht weit auseinander, nur es knarzt wieder im Gebälk, weil du willst jetzt trotzdem wieder über das Grundsätzliche reden
Ja.
und ich sage, ja, aber das will ich jetzt in dem Kontext nicht, weil dann, weil ich nicht, das bringt mich nicht weiter. Klar kann man sagen, im Prinzip ist es so, unterschreibe ich das, wie du sagst. Ich glaube, wer humorvoll ist, kann auch mal über sich selber lachen, ergo kann auch beleidigt werden. Also ganz ehrlich, in meinem Abi-Artikel steht ein Mutterwitz drin. Da habe ich, das war für mich das Größte, war überhaupt, da hätte ich dich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, oh, das ist aber jetzt, das hat jetzt aber eine Grenze überschritten, da steht es jetzt schwarz auf weiß und jetzt wird immer, wenn ich mich mal selig an meine Abiturzeit zurückerinnere, steht da drin, Lütes Mama, bla bla bla.
Also ja,
Aber
das
ja, gut, aber
erinnere
ganz
ich mich.
ehrlich, ich kann darüber, und das ist auch, warum ist der Mutterwitz so ein guter Witz? Weil er eben alles so ins Abstrakte führt. Da wird ja nie tatsächlich eine Mutter beleidigt als eine spezifische Person, sondern da wird das Konzept, das ist natürlich freudianisch auch problematisch und so,
Ja.
und über die Pal noch und nöcher, aber das kann trotzdem gute Witze hervorbringen. Und im besten Fall fühlt sich doch bitte deshalb niemand beleidigt, weil da so eine abstrakte Mutterfigur evoziert wird. Ne? Verstehst du, was ich
Ja,
meine?
ich
So,
verstehe das,
und
ich verstehe das. Ja.
ja, und deshalb glaube ich, wie gesagt, ich tue mich einfach schwer damit. Ich glaube, ich bin ein humorvoller Mensch, aber ich kann halt eben auch beim besten Willen gut verstehen, wenn Leute, wenn Leute eben so über, also gerade in der Öffentlichkeit, und darüber rede ich jetzt so, überhaupt kein Gespür dafür haben, wo es eben auch Grenzen des guten Geschmacks einfach gibt, auch
Gut,
bei
also.
Beleidigungen. Und das ist doch einfach so. Und was mir ganz wichtig ist, Papa, es gibt ja auch, guck uns beide mal an, was ist denn das schlimmste Schimpfwort, die schlimmste Beleidigung, die uns jemand an den Kopf werfen kann? Das ist doch nichts im Vergleich zu dem F-Wort für eine Frau, das ist nichts im Vergleich zu dem H-Wort für eine Frau, das ist beim besten Willen kein Vergleich mit dem N-Wort für schwarze Deutsche oder schwarze Menschen. Und das ist auch, also, und das S-Wort für asiatische Menschen und. Weil es eben, und das gibt, sollte uns ja schon ein gutes Indiz dafür sein, es gibt sie eben nicht, diese spezifische, weißt du, und wenn mich jemand einen Allmann oder eine Kartoffel nennt und mal und weißt du, dann denke ich da nicht 3 Tage drüber nach. Und das ist nicht, weil ich das kein, ich finde das gute Begriffe und von mir aus schmeißt die um euch, ne? Aber das hat natürlich nicht die historisch verletzende Wirkung, weil das eben Neuschöpfungen sind, die genau zeigen, hey, es gibt gar keinen, ne, außer Crowds, die Engländer sagen Crowds, aber das haben die, in England haben die mich ja auch mal, die haben mich ja einfach nur Crowd genannt, das war mir auch Latte. Also und das, ne, also weil, ganz ehrlich, aber, also
Ja,
verstehst du?
gut.
Ja.
Obwohl, das würde ja nach deinen eigenen Kriterien schon insofern problematisch sein, als es nicht auf dich gemünzt ist, sondern auf alle Deutsche, ne?
Ja, aber ganz ehrlich,
Das
also.
war dir auch egal. Pass auf, also da habe ich jetzt gerade wieder was gelernt, nämlich während dieser Einlassung von dir habe ich gedacht, wann ich denn mal beleidigt worden bin.
Ja. Ja,
Und
so.
da muss ich ehrlich sagen, da fällt es mir schwer, einen Fall zu nennen.
Ja, und vor allen Dingen so beleidigt, genau, dass du dir das gemerkt hast, dass sich das getroffen hat. Und ich sag's dir, und das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, ne? Jeder von uns, der jemanden kennt, der mal oder dabei war, wenn jemand akut rassistisch beleidigt wurde, der merkt, dass es da einfach Riesenunterschiede gibt. In der, oder auch sexistisch übrigens, ne? In der Art und Weise, wie das wirkt. Und zwar so, und das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann sind wir bei dem Thema Empfindsamkeit, ne? Weil ich, wenn man das eben nicht nachempfinden kann, was, also, wenn, sorry, also wenn Thomas Gottschalk das nicht begreifen kann, warum dann an ihm da Kritik geübt wird, ne? Und sorry, dann fehlt's aber, dann kann der von mir.
Was hat er denn gesagt?
Naja,
Also
also zumindest hat er sich mal verwundert gezeigt, glaube ich, darüber, dass das nicht alle total zum Schießen fanden, diese tolle Sendung, die letzte Instanz da. Ne, das war ja, aber also ich will das jetzt auch nicht alles.
nee,
Ne?
ich weiß es einfach nicht genau. Ich habe nur gehört, dass er mal Ärger gehabt hatte.
Ja, mal Ärger ist ja auch egal, aber
Ja.
also so letztendlich ist es ja dann eher sowas mit einem Umgang mit Kritik auch. Also ich finde das immer so, ich finde das schon immer so krass, wenn dann also Betroffene zu einem kommen und sich auch, man muss ja auch mal, die Leute gehen dann in die Öffentlichkeit und sagen, hey, das hat mich verletzt, was das schon für ein mutiger Schritt ist, ja. Und dann sagt man aber, oh ja, aber verstehe ich nicht, stell dich nicht so an, haben wir immer gesagt. Weißt du, was ist
Naja,
das
nee,
denn?
also auf dieser Linie bin ich aber noch
Nee,
nicht.
ich sag jetzt nur, ne, was ist das für eine Reaktion? Und das ist nämlich meiner Meinung nach das, was du zu Recht eben auch angesprochen hast, ist eben die Frage von Empfindsamkeit. Und ich glaube, wenn du immer mit diesen Begriffspaaren hantieren willst, und das willst du ja konzeptuell
Bin ja
und
ein Philosoph,
ja,
ne?
musst du ja auch, ist ja auch okay, kannst ja nichts für, ne?
Ja, genau.
Dann
Herr
ist
Andre
ja,
Kandis, du kannst ja
dann
auch
würde
nicht
ich sagen,
dafür.
ist es auch wieder eine Frage des Maßes, ne? Und ich finde es total wichtig, dass eine Gesellschaft eben auch empfindsam ist. Und
Ja,
zwar
gut, da sind wir wieder völlig
Gesamtgesellschaft.
auf einer Linie.
Ja, und das ist, glaube ich, uns so ein bisschen abhanden gekommen. Das ist, und das ist übrigens auch das, glaube ich, letztens gelesen. Ich glaube, die Kollegin Andrea Geier, wenn ich mich nicht komplett vertue, sonst wird hier falsch zitiert, dann tue ich es in die Shownotes. Aber die hat das letztens auch sehr klug gesagt, nämlich dass vor allen Dingen sieht man in diesen Debatten das Abhandenkommen von Empathie.
Ja,
Und
das stimmt.
diese verloren gegangene Fähigkeit, einfach sich in andere reinzufühlen. Und ganz, sorry, also jeder, der sagt, ich will aber noch das N-Wort benutzen
Ja,
können,
das würde ich
welchen
auch nicht
Schokokuss, weißt
akzeptieren.
du, weil Schokokuss umständlich ist, sorry,
Quatsch,
also
ist ja auch
das ist,
nicht umständlich, ist ein
ja, wirklich,
vorgeschobenes
nein,
Argument.
und es ist genau das, und es ist dann ganz ehrlich so, also was bist du denn für eine? Ne? Also, weil, also wo ist denn deine Empathie? Also
Gut,
verstehst
also greife ich auf Martin und sage Folgendes. Ja, da habe ich habe diesen Konnex bisher nicht so gesehen, aber der ist richtig. Ja, wenn man jemanden kritisiert, er sei empfindlich,
ja.
müsste man sich zunächst einmal fragen, ist denn die eigene Empfindsamkeit genügend kultiviert, um überhaupt zu begreifen, was dem anderen da passiert ist? Und da, ja, Empathie ist da ein verwandtes Wort, aber Empfindsamkeit ist für mich als Romantiker sozusagen positiver besetzt, also würde ich immer Empfindsamkeit sagen. Ja, wir können uns darauf einigen, dass ich auf dieser abstrakten philosophischen Ebene schnell in Debatten gerate, die einen sehr klaren ideologischen Zielpunkt haben. Und diesen Zielpunkt strebe ich selber aber nicht an. Stehst du? Also ich bin niemand, der da Freiheit der Rede fordert auf Kosten von allen, die darunter leiden. Nicht? Nur ich suche eben verzweifelt nach formulierbaren Kriterien. Und das musst du nicht, wenn du nicht philosophisch arbeitest. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, man kann diese Frage der Empfindlichkeit und des erlaubten Verletztseins nicht unabhängig davon debattieren, wie man selber als derjenige, der mangelnde, sozusagen, nee, der eine übertriebene Empfindlichkeit kritisiert, wie man als ein solcher Mensch seine eigene Empfindsamkeit kultiviert hat. Ja, also das entlässt mich jetzt in diese Nacht mit viel Nachdenklichkeit, muss ich sagen.
Ja,
Ja,
gut.
ja, ja. Das ist ja auch der Sinn dieser Geschichte. Ich hatte schon gehofft, dass ich, wenn ich dir dieses Thema vorschlage, dass ich da viele Perspektiven gezeigt kriege, die mir so nicht vertraut sind, muss ich
Ja, ich
ehrlich
glaube
sagen.
halt, also zwei Sachen, die ich, also in meiner Zusammenfassung, ist immer dieses, die mich daran so ein bisschen fuchsig machen, also an diesen Debatten um Empfindlichkeit, ne,
Ja.
und beleidigen dürfen bitte, ne, for the sake of the debate, also sozusagen eben für die große Debatte über, also oder im Geiste der Freiheit alle beleidigen dürfen, ist halt zum einen dieses historische Argument nach dem Motto, weil wir das immer gemacht haben und so, das ist sozusagen super. Denn wie war die Gesellschaft, in der man das alles durfte, ne?
Ja,
In der
furchtbar.
wollten wir jetzt alle nicht mehr leben. Also das ist eine. Und das andere ist halt eben wirklich so, sind diese absoluten Gegenüberstellungen. Und dann immer, also dann wird ja auch immer links und rechts gleich
Ja,
miteinander
ja.
verglichen und so. Und das finde ich, also wenn man das nicht schafft, da mal einmal so eine Minute lang nuancierter drüber nachzudenken, dann ist man auch, finde ich, die Mühe der Debatte nicht wert. Ist halt einfach so mein Empfinden.
Jetzt sage ich dir, und damit schließt sich für mich der Kreis, und das wäre auch das Letzte, was ich dazu sagen will, das von mir eingangs zitierte Satz in einer freien Gesellschaft ist das Recht,
Geiler
Rechte.
Typ, Full Circle. Du bist ein Profi,
Ja,
mach es.
jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt bin ich
Sorry.
schon völlig aus dem Rhythmus. Also, der eingangs zitierte Satz, in einer freien Gesellschaft ist das Recht zu beleidigen wichtiger als das Recht, nicht beleidigt zu werden, den habe ich von Anfang an, und deshalb habe ich ihn hier in die Debatte gebracht, als einen ausgesprochen problematischen Satz aufgefasst. Und zwar als ein Satz eben von solchen Leuten, die meinen, wenn sie aufgefordert würden, das, was sie sagen, daraufhin ernsthaft zu prüfen, ob jemand berechtigterweise beleidigt werden kann oder sich verletzt fühlen kann, dass das eine unzulässige Einschränkung ihrer Freiheit ist, dass diese Leute nicht die meine Position haben, aber gerne mit meiner Position verwechselt werden, weil ich eben
Pass
versuche,
auf.
Kriterien zu finden.
Ja.
Ja, ich ziehe ja immer an dem Reißverschluss meiner Strickjacke, und du hast jetzt Sorge gehabt, dass ich hier Geräusche
Man hört die
produziere.
Geräusche, aber es ist okay, die sind nicht zu schlimm. Jetzt wissen die HörerInnen auch, was ihnen da blüht, wenn du immer an dir rumfummelst.
Ja gut, ist das jetzt schon eine Beleidigung?
Nee, aber ich finde, also ich würde sagen, wir haben uns immer viel beleidigt, finde ich.
Ja gut, aber
Und
eben
daher
im Sinne von spielerisch.
spielerisch, und manchmal muss ich eben auch sagen, es gab auch schon, habe ich nämlich auch nochmal drüber nachgedacht, also ist ja auch ein Fall, weil ich ja auch immer drüber nachdenke, ist ja ein Vater-Sohn-Podcast, und weil ich ja auch immer drüber nachdenke, wie man es sozusagen auf der Vater-Sohn-Ebene auch nochmal das Thema ansprechen kann. Finde ich schon, dass wir uns viel beleidigt haben. Ja, immer liebevoll. Und trotzdem gab es auch da, ich erinnere mich so an ein, vielleicht zwei Momente, in denen das mal so war, dass sozusagen ich was erzählt habe, dir dazu ein Witz einfällt, ne? Oder also sozusagen ein quasi beleidigender Witz oder einfach sozusagen was Albernes oder so. Und das in dem Moment da mal nicht gefordert war. So von meiner Seite, ich dann so gemerkt habe, oh shit, nicht mein Bedürfnis gerade, so. Ich bin dann auch nicht irgendwie total betroffen oder beleidigt gewesen, in keinem Fall. Aber das ist mir schon, das fällt mir dann halt, ist mir dann mal aufgefallen. Und umgekehrt weiß ich, dass du mit 99% meiner Beleidigung immer gut umgehen konntest, aber es auch schon mal so welche gab, wo du dann halt stampfend aus dem Zimmer gelaufen
Ja, es gibt eben den Fall,
bist. Weißt du
dass
noch,
man
wo
sich
das war?
verschätzt.
Irgendwann hast du dich mal so über mich geärgert. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich mich auch über dich lustig gemacht habe. Da bist du irgendwann mal. Das,
Ja, du, ehrlich gesagt, ich erinnere mich, dass das stattgefunden
übers Auto ging es da.
hat. Ja, das weiß ich auch
Das
noch, aber
quasi
ich weiß nicht
gewohnte.
mehr
Ich habe
genau,
irgendwas gesagt.
aber du hast mir irgendwie
Ich habe
unterstellt,
gesagt, du
ja.
hast quasi erotisches Verhältnis zu deinem.
Ja, du hast mir unterstellt, weil ich nicht mit allem einverstanden war, was du mit meinem Auto anstelltest, dass ich ein erotisches Verhältnis zu meinem Auto habe. Und das muss ich nur sagen, das geht wirklich weit an mir vorbei. Ja. Und das fand ich dann auch frech. Also, ja, gut, klar. Aber
Aber ich kann da heute
ich
noch
komme
drüber lachen.
zurück auf, ich komme zurück auf, was ich eben schon gesagt habe. Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, muss ich sagen, das passiert mir ganz selten, dass ich beleidigt werde oder mich beleidigt fühle. Vielleicht
Ja, ich
wollen
meine,
Leute mich mal beleidigen und ich merke es dann gar nicht.
das ist halt die gute Schule zu Hause, ne?
Ja,
Aus
ich
Teflon,
verdanke es dir.
genau,
Ich verdanke es dir.
das ist mir zu
Jetzt
verdanken, du bist der
wird das klar.
Teflon, Mann. Du bist der Teflon-Mann, weil du zu Hause durchs härteste Training gegangen
Ja, durch meinen jüngeren Sohn.
bist.
Das Bootcamp Martin Lüth.
Ja, so oder so.
Also, ich glaube, wir sind über der Zeit.
Ja, wir sind am Ende. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
Ja,
später
du,
sonst
ich finde
klar.
es tapfer, dass du nach so harten Tagen, wie du die oft hast, dich dann abends noch aufraffst. Ich hoffe, das wird jetzt ein Podcast, der die Leute interessiert. Und ich wünsche dir eine gute Nacht und grüße deine ganze Familie. Hast
Mache ich
süße
auf
Kinder
jeden
und eine sehr liebe Frau.
Fall. Und ja, fühl dich gedrückt. Ich habe euch
Ja,
lieb
danke,
und
danke.
grüß den Störenfried. Die hat ja hier gerade eben angerufen.
War das die Ursula?
Das war die Ursula.
Ah, die macht
Deswegen
manchmal Sachen. Also,
also ist
ich werde sie jetzt gleich beschimpfen gehen. Ich gehe sie mal beleidigen.
es. Mach das.
Ja, okay.
Aber liebevoll.
Also, bis
Bis
zum
bald.
nächsten Mal. Fühl dich
Warte.
auch gedrückt. Ne?
Tschüss.
Tschüss.